Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zurück beim Betreut Podcast. Schön, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben. Dies ist vor allem eine Folge, die interessant ist für die Beginner im Betreuungsrecht bzw. in der Betreuung. Das heißt, alle alten Hasen können eigentlich an dieser Stelle schon direkt wieder ausschalten, weil wir beschäftigen uns heute mit der Betreuerbestellung. Das bedeutet, wie kommt der Betreute, der Betroffene zu seinem Betreuer und wie kommt der Betreuer halt natürlich auch zu seinen Klienten. Genau. Dafür zuständig, beziehungsweise wo ist das geregelt im FAMFG? Ich hatte das schon in einer anderen Folge erklärt. Wir gucken uns jetzt an, wie genau der Ablauf ist. Dies ist eine subjektive Zusammenstellung durch mich, wie ich es in den meisten Fällen bei mir erlebe. Aber ich denke, es wird im Großen und Ganzen bei den Kollegen auch nicht abweichen, wie die Bestellung erfolgt. Ja, starten wir. Was brauchen wir als erstes? Als erstes brauchen wir eine sogenannte Anlassstörung. Das bedeutet, bei einer Person muss es einen Grund für einen Betreuungsbedarf geben. Wie wird der festgestellt? In der Regel passiert dies im Krankenhaus, wenn die Personen dann im Krankenhaus mal eingeliefert werden, meistens auch wegen körperlichen Gebrechen oder weil sie gestürzt sind oder weil sie aufgegriffen wurden auf der Straße, vielleicht auch zu Hause dehydriert, dann kommen sie in die Klinik und dort ist es in der Regel dann der Sozialdienst der Kliniken, die sich dann ein bisschen mit der Person beschäftigen und dann sehen, okay, wie ist das häusliche Umfeld, wie ist es dort geregelt, kommen sie noch alleine klar, beziehungsweise haben sie noch jemanden? Genau, und wenn das dann festgestellt wird, dass da jetzt die Person sich eigentlich schon seit längerer Zeit alleine durchkämpft, dann kann natürlich der Sozialdienst auch sagen, okay, hier ist vielleicht eine Unterstützung angebracht und wir regen dann eine Betreuung an, dass diese Person auch eine Unterstützung erhält. Diese Fälle sind gar nicht so selten, weil meistens erst in den Krankenhäusern wirklich die Personen nach außen auftreten und vorher ja im täglichen Erscheinungsbild nicht zu sehen sind. Daneben sind es natürlich auch Verwandte, die vielleicht sagen, okay, der Opa packt jetzt schon das dritte Mal seine Uhr in den Kühlschrank, dass man dann mal schauen muss, ob er die anderen Dinge auch noch so ordentlich hinbekommt. Kognitive Ausfälle, die merklich sind, werden dann natürlich, also können auch zu einer Betreuung führen. Bekannte, ja, Verwandte, vielleicht dazu noch eine kleine Anekdote. Es gab mal bei mir in der Betreuung eine Person, die fühlte sich auch oder er fühlte sich von einer anderen Verwandten stark eingeschränkt, weil es um einen Hausverkauf ging und meinte dann, er müsse vielleicht auch oder er könne ja das Instrument der Betreuung nutzen, um auch seine ungeliebte Verwandte dort mit einer Betreuung zu beglücken. Das bedeutet, er hatte eine Anregung gestellt, dass doch seine Verwandte doch einen Betreuer kriegen könnte. Theoretisch ist das denkbar, dass jeder eine Anregung stellen kann. Also jeder kann sagen, aus meiner Sicht, der Kollege läuft nicht mehr ganz rund, der bräuchte einen Betreuer. Aber in der Regel wird das ja dann auch noch geprüft, wie wir es dann auch gleich sehen. Aber theoretisch ist da auch ein gewisser Missbrauch nicht ausgeschlossen. Daneben sind es natürlich auch die Pflegedienste, die in den Häuslichkeiten sind, die dann bei Fehlern, die der Person dann passieren, merken, okay, der kriegt vielleicht jetzt seine Geldangelegenheiten nicht mehr alleine hin und da müsste noch jemand damit rein. So, nun sehen wir also einen Bedarf. Und wie geht es weiter? Dieser Bedarf muss halt irgendjemandem mitgeteilt werden, damit eine Betreuung auch loslaufen kann. Und hier gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten. Das eine ist das sich wenden an das Betreuungsgericht oder an die Betreuungsbehörde. Betreuungsgericht bedeutet das örtlich zuständige Betreuungsgericht. Darauf achten die Gerichte sehr gut und sehr genau. Wie es immer so schön heißt, Paragraph 1 ist das meins, wird geprüft, sind wir dafür überhaupt örtlich zuständig. Das heißt, im Amtsgerichtsbezirk, wo die Person in der Regel wohnt. Es gibt Ausnahmen, das findet sich auch im PfarrMFG, aber in der Regel zu 95% würde ich sagen, ist es das Amtsgericht, in dem derjenige dann auch wohnt. Jetzt muss man unterscheiden, ist es eine eilige Angelegenheit oder ist es eine Angelegenheit, die etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Das heißt, kann das Betreuungsverfahren jetzt etwas länger gezogen werden oder brauche ich schnell eine Entscheidung? Diese Abgrenzung ist immer sehr, sehr schwierig zu treffen durch die Richter. Also ich habe aus meiner Erfahrung heraus, kann ich keine klare Grenze erkennen. Es gibt manchmal, also die Fälle sind natürlich deutlich klar, wenn derjenige im Krankenhaus liegt und Operationen anliegen und es Einwilligung bedarf, geht es natürlich viel, viel zügiger, als wenn jemand nur einen Grundbedarf in der Betreuung hat. Da diese Betreuungsverfahren auch mal leicht zwischen 2 bis 4 Monaten in Anspruch nehmen können, können da natürlich auch schon Schäden entstehen, wenn man es nicht als Eidbetreuung hinterlegt. Aber am Ende ist es dann dem Richter vorbehalten, dass er denn entscheiden kann, ob es für ihn eine dringliche Angelegenheit ist oder nicht. Da nützt es auch nichts, wenn man oben auf die Anregung schreibt, eilt bitte gleich vorlegen. In der Regel wird es denn gelesen, aber der Richter entscheidet selber, ob er diesen Hinweis dann auch so umsetzt, wie der Verfasser es möchte. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, dann eine Anregung oder die Person kann eine Anregung dann beim Gericht machen, ganz formlos, in dem einfach drin steht, mein Opa findet seinen Geldbeutel schon seit Wochen nicht mehr und ist auch sonst etwas verwirrt und bedarf Hilfe. Ich bitte darum, dass ein rechtlicher Betreuer eingesetzt wird. Das muss nicht mal als rechtliche Betreuung benannt werden. Es reicht einfach nur, wenn es erkennbar ist, dass es dort eine Hilfe gibt. Ich empfehle eher den Weg über die Betreuungsbehörde, da dort schon ein wenig vorgeprüft werden kann, ob es jetzt einen Bedarf gibt oder ob es keinen Bedarf gibt. Und das ist ein wenig niedrigschwelliger. Das heißt, diese Betreuungsbehörden sind in der Regel bei den Bezirken oder bei den Landkreisen mit angegliedert, meistens noch mit dem Jugendamt zusammen oder auch alleine, je nachdem, wie groß der Bezirk bzw. der Landkreis ist. Und dort kann man vorsprechen und sagen, ich habe hier ein paar Bedenken, wäre hier nicht eine Betreuung sinnvoll? Genau, das sind die beiden Wege. Das heißt, dort werden die Anregungen gestellt. Nun muss als erstes geprüft werden, das macht meistens auch die Behörde denn vorab, gibt es denn Vollmachten, die vorliegen? Das bedeutet, hat der Betroffene jemanden bevollmächtigt, dass er für ihn handeln darf, weil diese Vollmachten das Betreuungsrecht im Kern aushebeln. Das bedeutet, Vollmachten gehen vor und es bedarf keiner Betreuung, wenn es jemanden gibt, der eine Vollmacht hat und die auch lebt. So, gehen wir mal davon aus, es gibt jetzt keine Vollmacht, dann würde es weitergehen, dass die Betreuungsbehörde würde dann anschließend rausgehen zu dem Betroffenen, ihn anhören und einen Sozialbericht erstellen. Wenn Sie die Anregung beim Amtsgericht machen, kommt das Amtsgericht und sagt der Betreuungsbehörde, dass sie doch bitte einen Sozialbericht erstellen soll, aus dem sich so ein paar weitere Informationen ergeben. Also Sie sollen quasi den Bedarf erheben. Was muss in diesem Sozialbericht stehen? Im Kern kann man sagen, dass dieser Sozialbericht umfasst, was mit der Person los ist und in welchen Bereichen er die Unterstützung benötigt. Das Ganze findet sich natürlich auch im Gesetz, das, was ich gerade erzähle, und zwar unter Paragraf 279 FAMFG. Also, dort heißt es im Absatz 2, das Gericht hat die zuständige Behörde vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhören. Das ist, bedeutet also, wenn ein Einwilligungsvorbehalt, da kommen wir später noch drauf, eingerichtet werden soll, muss die Behörde auch hinzugezogen werden. Die Anhörung vor der Bestellung eines Betreuers soll sich insbesondere darauf beziehen, auf persönliche, gesundheitliche und soziale Situation, Erforderlichkeit der Betreuung, Betreuerauswahl unter Berücksichtigung des Vorrangs des Ehrenamtes und ja, diesbezügliche Sichtweise des Betroffenen. Also das heißt, es geht immer darum, was denkt der Betroffene, was will der Betroffene. Nun ist natürlich noch die Frage, wer die Betreuung übernehmen soll. Und da ist die Betreuungsbehörde der erste Ansprechpartner, weil die Betreuungsbehörde kennt natürlich alle ihre rechtlichen Betreuer, die im Landkreis bzw. im Bezirk unterwegs sind und kann natürlich auch einschätzen, wie gut bzw. wie schlecht ein Betreuer denn auch zu der Person passt. Von der menschlichen Komponente hin bis zu den Thematiken, die dort behandelt werden müssen. Wir hatten das ja schon, dass es gewisse Spezialisierungen gibt in den Bereichen und die werden in der Regel auch von der Betreuungsbehörde berücksichtigt. Das bedeutet, das, was sie können, dafür bekommen sie dann auch meistens dann den Zuschlag. Es kann natürlich auch sein und ab und zu kommt das vor, dass der Betroffene sagt, also ich bin jetzt über einen Bekannten daran gekommen, der sagte, Betreuung wäre was für mich und der wird von XY betreut, bitte kann ich den auch haben oder die haben. Dann ist das so, dass natürlich dann dem Wunsch auch gefolgt werden muss. Das Ganze kommt, wie gesagt, in den Sozialbericht und der Sozialbericht geht dann ans Gericht. Ja, was hat jetzt das Gericht? Das Gericht hat eine Anregung, das Gericht hat einen Sozialbericht, was natürlich absolut dringend notwendig ist, jedenfalls im normalen Verfahren, ist ein Gutachten über die Betreuungsnotwendigkeit des Betroffenen. Ohne Gutachten keine Betreuerbestellung, das bedeutet, es muss ein Experte aus dem medizinischen Bereich sich dann mit der Person auseinandersetzen und bekommt dann vom Gericht die Aufgabe, gutachterlich Stellung zu nehmen, wie der Umfang ist, den diese Person als Bedarf hat und wie lange die Betreuung sein soll und wie gesagt, für welche Rechtsbereiche er eingesetzt wird. Das ist meistens die längste Prozedur, bis es dieses Gutachten gibt. Ich habe schon sehr, sehr unterschiedliche Gutachten gesehen von 2,5 Seiten bis hin zu wirklich 15, 20 Seiten Begutachtung und noch länger. Dementsprechend kann auch die Bearbeitung etwas zeitintensiver sein. Hier gibt es nun auch einen Unterschied zum einstweiligen Verfahren. Hier ist es nämlich so, dass im einstweiligen Verfahren eine Stellungnahme eines Arztes schon ausreichen kann, um eine Anordnung festzulegen für eine Betreuung, für eine kurzfristige Betreuung, bis das Gutachten dann halt erstellt ist. Also da kommen wir vielleicht im Detail nochmal in einer anderen Folge drauf, wo da die Besonderheiten sind. Gehen wir nun vom grundständigen Betreuungsbeginn aus, also Betreuerbestellung, haben wir jetzt den Sozialbericht, wir haben das Gutachten, wir haben die Anregung und vor allem, vielleicht habe ich das noch nicht erwähnt, aber den Willen des Betroffenen, dass der möchte, dass es eine Betreuung gibt. Das ist in der Regel, in den meisten Fällen notwendig, dass eine Betreuung eingerichtet wird. Es gibt ein paar Ausnahmen, in denen das dann nicht der Fall ist, aber dann ist es soweit, dass der Richter dann entscheiden kann. Und es obliegt allein ihm, dann auch festzulegen, welche Rechtskreise der Betroffene erhält und auch, wer der Betreuer wird. Das legt auch der Richter fest und die Länge der Betreuung, das legt auch der Richter fest. Und das Ganze wird dann in einen Beschluss gegossen und dann zugestellt. Ja, das ist im Prinzip das Verfahren, so wie es funktioniert. Der Richter hält sich bei seiner Entscheidung meistens stark am Sozialbericht und Gutachten des Arztes, weil das sind ja im Prinzip die Experten, die dann vor Ort waren. Und vielleicht so viel noch, das gehört natürlich auch noch dazu, bevor ich es hier unterschlage. Es muss natürlich auch eine Anhörung des Betroffenen geben. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Also ich habe es jetzt so ganz lapidar gesagt, der Betroffene muss dafür sein. Das heißt, der Richter muss sich natürlich nochmal mit dem Betroffenen auseinandersetzen. Jedenfalls im normalen grundständigen Verfahren, Betreuungsverfahren, muss er sich nochmal mit ihm unterhalten und muss ihn fragen, wie er denn dazu steht, ob er das denn möchte, ob denn die Vorschläge auch so in Ordnung sind, an Betreuern oder an den Betreuer, den er bekommen soll. Das wird vorab nochmal geklärt. Ja, und dann, wie gesagt, die Entscheidung und dann beginnt die Arbeit für den Betreuer und der Betreute hat dann jemanden an seiner Seite, der ihn unterstützt. Ja, so viel vielleicht für heute. Dann, wenn es Kommentare oder Wünsche oder Anregungen gibt, wer die anderen Folgen schon gehört hat, man findet uns unter Facebook oder bei Facebook jetzt an dieser Stelle noch eine schöne Woche und wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dahin.